herzlich willkommen bei Sprachsalz. Herzlich willkommen am zweiten Sprachsalz-Tag, zum zweiten Gespräch, zum zweiten Sprachsalz-Club. Der ist ja ganz profan im Programm angekündigt als Sprachclub 2. Der inoffizielle Titel lautet der Club der Legenden angesichts der drei Teilnehmer. Ich darf sie Ihnen ganz demokratisch, also alphabetisch vorstellen, obwohl jegliche Vorstellung sich angesichts der drei Herren eigentlich verbietet. Neben mir sitzt Peter Bixel aus Bellach bei Solothurn. Es gibt keinen Haushalt, der kein Bixelbuch hat. In der Mitte Georg Stefan Troller, der Kulturjournalist des deutschen Fernsehens seit mehr als 60 Jahren. Willkommen. Und am weitesten von mir entfernt Walter Pilar aus Langwies bei Linz. Sie haben das, Sie haben das ganz pathetische Thema des heutigen Vormittags, unseres einstündigen Gespräches schon lesen können, das Überleben des Lebens. Ja, was macht das Leben mit uns? Wie überlebt man das Leben als Schreibender, als Kulturschaffender, als Multimedia-Künstler, als Zeichner, als Künstler, der, wie Walter Pilar, alle diese Formen in einem großen Lebensbuchprojekt vereint. Der Schweizer Hermann Burger, heute viel zu wenig gelesen, der hat vor Jahren mal ein Buch herausgebracht mit dem Titel Ein Mann aus Wörtern. Und sein Landsmann Pornisson, der als Schweizer genau in der Stadt lebt, in der auch Georg Stefan Troller lebt und wo wir alle sehnsüchtig eigentlich leben wollten, nämlich in Paris, der hat ein Buch herausgebracht mit dem Titel Aber wo ist das Leben? Fragezeichen. Sind diese Pole, Herr Bixel, unvereinbar? Oder fällt das eine in das andere?
Ja, ich lebe zwar schon einige Zeit, aber ich habe es noch nicht rausgefunden. Auch das mit dem Alter. Ich habe nicht einmal Alterserfahrungen. Es schleicht sich zwar langsam an, das Alter, und es schleicht sich langsam ein, aber viel mehr weiß ich nicht davon.
Herr Troller, Sie haben gestern Abend in Ihrer wunderbaren Lesung und in dem Gespräch mit Felix Mitterer gesagt, die schönsten Jahre waren eigentlich die mittleren Jahre.
Die was?
Die mittleren Jahre.
Ja.
Weil man da die Klugheit des Alters noch mit der Weisheit der mittleren Jahre kombinieren kann.
Das ist das schwierigste Thema überhaupt. Ich gehe mal von meinem Berufsbild aus. Also ich habe an die 100 Film-, Fernsehporträts mit Leuten gemacht, die sich alle mit deren ihrem Leben befasst haben und sogar versucht haben, zur Essenz dieser Leben durchzustoßen. Das verursacht beim Filmemacher, beim Porträtisten den Versuch, sich mit diesen anderen Leben zu identifizieren oder aus ihnen herauszuholen, was man eben für sich als brauchbar empfindet. Was bleibt dann vom eigenen Leben? Man stellt sich diese Frage dauernd. Man ist manchmal in diesen anderen Menschen aufgegangen unter Hintansetzung der, des eigenen Lebensgefühls. Nachher, wenn dieser kurzfristige Zustand der Identifizierung mit dem Opfer deiner Filmkamera dauert eine Woche, 10 Tage oder so, der Schnitt dann noch 3 Wochen. Also kurz, du hast circa eine 2-monatige Periode, wo du der andere bist. Nachher kehrst du zu dir selber zurück, hoffentlich bereichert durch die Erfahrung, die der andere dir vermittelt hat, aber auch manchmal betroffen von der Lebensfülle, die dir da möglicherweise vorgezeigt wurde und der du nichts Eigenes gegenüberzusetzen hast. Es ist ein dauerndes sich selbst vergleichen mit anderen Leuten, das sehr fruchtbar sein kann, aber manchmal auch deprimierend. Was bleibt vom eigenen Leben, wenn man sich mit anderen Leben befasst hat? Hoffentlich, dass man von diesen anderen Leben etwas mitgekriegt hat. Ja, dass man von ihnen zehrt. Ich habe mal ein Buch geschrieben, das hieß leider Gottes, wir sind alle Menschenfresser. Wir ernähren uns vom warmen Blute unserer Opfer. Aber tun das nicht alle Menschen auf ihre Art? Danke.
Mir ist vor wenigen Tagen ein Buch von Klaus Harprecht, dem deutschen Journalisten und früheren Redenschreiber von Willy Brandt, in die Hände gefallen. Das Buch ist vergangene Weihnachten erschienen. Und der Untertitel dieses Buches lautet, und Harprecht ist jetzt gerade junge 87 Jahre alt, der Untertitel lautet Erinnerungen ans Überleben und Leben. Und auf der ersten Seite habe ich schon 2 Sätze gelesen. Da schreibt nämlich Harprecht, dies ist keine Autobiografie, dies ist eine Lebenserzählung. Herr Pieler, können Sie diese Unterscheidung nachvollziehen, verstehen?
Naja, bitte vorweg möchte ich mal so sagen, was mir da jetzt eigentlich eingefallen ist beim Erhalten der Nachricht, dass ich da bei diesem Gespräch da dabei bin. Ich habe es erst relativ kurz vorher bekommen und na, da war ich ganz konsterniert. Und dann habe ich mir natürlich, ist mir das durch den Sinn gegangen. Und dann habe ich doch das so, da gehörst du jetzt zum Club der Überlebenden. Weil so heißt es ja Club 2. Club 2 der Überlebenden. Naja, und als Wort versponnener Mensch kann man ja sagen, und mit Begriffen immer irgendwie in Reflexion, habe ich mir gedacht, naja, Überleben und Überleben. Also man überlebt Katastrophen oder tragische Fälle. Also das wäre das Überleben. Und das Überleben ist dann eigentlich die Konfrontation, dass man jetzt vor dieser was können wir sagen, viel an zurückgelegten Jahren steht und natürlich an verschiedensten intensiv teilgenommen hat. Und dann ist es eigentlich so, dass man sagt, naja, gut, man ist dann sozusagen kommt in eine Metaposition, nachdem diese Prozesse vorbei sind und reflektiert halt über das Leben dann, nicht so in dem Sinn. Wobei jetzt, wenn ich wieder einen Sprung mache und denke an, ja, das ist sozusagen jetzt die Reaktion auf die Mitteilung, dass ich da teilnehme an dieser Runde. Und dann denke ich an das, was ich mache, das Werk, das Lebenswerk, die Trilogie. Und da ist ja das wieder ganz anders als. Schon natürlich schreibe ich drüber und. Natürlich ja dann geht es ein gewisse ludische Formen, in sprachspielerische hinein. Einfach heute sind da dann die Verläufe, die man mal gemacht hat, nicht? Also wie man sich dem Literarischen genähert hat. Ja, und da fällt mir jetzt eigentlich so eine anekdotische, naja, und überlebt habe ich in der Zwischenzeit, also überlebt habe ich in der Zwischenzeit ja auch schon jüngere Kollegen. Mir fällt da einer ein, dem ich voriges Jahr eine Nachrede halten musste. Und der heißt, also der ist 5 Jahre jünger und war für mich ein sehr wichtiger Gesprächspartner und so. Und der ist der Dr. Ewald Langeder und sein Vater, Hofrat Dr. Langeder, und Junior sozusagen, der Vater hat auch so geheißen. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, es ist jetzt alles E-Mail und IBAN, also diese wunderbare Sache, der heißt Ewald und der lebt nicht mehr und liegt unter der Erde und wir sind da in diesem ganzen E-Mail-Verkehr drinnen, der ja auch sehr, sehr irritierend sein kann, aber das ist wie gesagt nur jetzt das Spiel sozusagen mit E und Wald beziehungsweise Mail. Ja. Ja, also bitte, so ungelenkt bin ich da in meinen Antworten. Also, ja, und man muss ja sagen, beim Zeichnen ist es dann so, weil das ist angesprochen worden, da bin ich ja sowieso dann weg. Also, da bin ich, verschwinde in den grafischen Strukturen und so. Und da ist es eigentlich lebenserfüllt irgendwie, kann man dann sagen. Und dann ist Güte alles nicht, was ich da jetzt gesagt habe, weil man dann in ganz andere Bezüge dann drinnen ist. Ja, das ist das, was ich sagen kann, da jetzt einmal fürs Erste. Ich meine, Georg Stephan Tholey Benedikt, es ist ja wunderbar vermittelt, also die Tätigkeit des Filmemachers und beziehungsweise wie er auf die Persönlichkeiten dann eingeht. Und das wird ja, ist ja von Ihnen so gesagt worden, nicht, dass sie dann eigentlich verschwinden dann, weil ja, sie sind ja ganz in dem drinnen und das gibt es bei mir auch in dem Werk drin heute. Zum Beispiel der Franz Innerhofer lebt ja schon, jetzt in der Zwischenzeit ja schon 10 Jahre nicht mehr, und aber ich habe mich halt dann, bis zum Publikation gegangen ist, dann erinnert an die Zeit mit ihm und da ist man dann auch verschwunden und halt versucht mit seinen Mitteln halt ihn dann darzustellen. Nicht? So.
Umgekehrt sind mir mal vor einigen Jahren 2 Menschen über den Weg gelaufen. Und die fragten mich, was ich denn so täte. Und da erzähle ich auch, habe ich dann auch erzählt, ja, ich mache auch bei einem Literaturfest mit und kenne einige Schriftsteller. Und da haben die dann gleich gesagt, um Gottes Willen, wir wollen auf gar keinen Fall Schriftsteller kennenlernen. Wir wollen nicht in einem Buch auftauchen.
Ja. Ja.
Leider ein seltener Fall.
Ja.
Ich begegne mehr Leuten, die in einem Buch auftauchen.
Ja.
Oder wie, eintauchen oder wie auch immer.
Wie freundlich darf oder muss man denn dann als Vampir sein?
Weiß ich nicht. Wissen Sie, wir haben nochmal zu Ihrer ersten Frage. Sie haben da 2 Kollegen von mir erwähnt, Hermann Burken und Paul Nisson. Ja, das sind Schriftsteller. Das waren und sind Schriftsteller. Es sind 2, die stehen als Schriftsteller auf, die gehen als Schriftsteller spazieren. Die gehen als Schriftsteller ins Bett, die verlieben sich als Schriftsteller und lassen sich scheiden als Schriftsteller.
Mehrfach.
Als junger Mensch hätte ich auch gesagt, ich verbringe mein Leben schreibend, ich erfahre das Leben schreibend. Das ist sehr schnell zum Blödsinn geworden. Im Grunde genommen habe ich mich ein Leben lang vor dem Schreiben gefürchtet. Und ich fürchtete mich davor, dass ich mit dem Schreiben mein Leben versaue und das Leben verpasse, weil ich es nur noch für das Schreiben benutzen will. Also dieser berühmte Schriftsteller, der beobachtet, so ein Blödsinn. Eine richtige Schulmeistervorstellung. Beobachten und dann schreiben. Wer beobachtet, kann nicht schreiben. Völlig unmöglich. Denn beobachten ist nichts anderes als schauen mit Vorurteil. Der Polizist beobachtet und weiß ganz genau, was jetzt geschehen soll. Es soll einer zu schnell fahren. Oder es soll einer durch die Einbahnstraße verkehrt fahren. Das weiß er, der Soldat beobachtet. Er weiß ganz genau, was geschehen soll. Der Feind soll kommen und er soll ihn entdecken. Das ist Beobachten. Schauen mit Vorurteil. Und es mag auch Schriftsteller geben, die beobachten und sich damit wirklich mit Vorurteilen ihr Leben versauen. Davor habe ich mich immer gefürchtet. Nein, ich bin nicht mal jetzt, wo ich da sitze bei einem Literaturfestival, empfinde ich mich als Schriftsteller. Ich stehe nicht als Schriftsteller auf, ich gehe nicht als Schriftsteller ins Bett. Ich gehe auch nicht in die Kneipe, um Leute zu beobachten, sondern um zu saufen, wie die anderen auch. Ich möchte leben und ich möchte, wenn mir das gelingt, wenn mir das mal vielleicht gelingt, in meinen Kolumnen oder in meinen Geschichten dieses Leben darstellen. Nicht dieses beobachtete Leben, sondern das gelebte Leben. Ich bin eigentlich Schriftsteller, war ich sehr wenig in meinem Leben. Eine sehr kurze Zeit. Ich war viel anderes. Ich bin viel mehr Raucher als Schriftsteller. Ich habe viel mehr geraucht in meinem Leben als geschrieben. Und Schriftsteller bin ich eigentlich nur, wenn ich schreibe. Ich weiß, Literaturhistoriker wollen das anders sehen, diese Verbindung Biografie und Werk und woher hat er das und was und so weiter. Ja.
Eines muss ich sagen, du hast ja Empathien, Einfühlsamkeiten und, Entschuldigung, ich wollte in der Plassen schon. Du bist ein empathischer Mensch, also der sich mit dem anderen vertieft und beschäftigt. Also ich gestern und vorgestern und gestern Gespräche mit dir haben, also habe ich den Eindruck, dass du ein empathischer Mensch bist, das auch von den Texten ist eigentlich so. Und das sitzt da wegen voraus, da musst du den anderen irgendwie beobachten, dass du auf ihn eingehen kannst. Und das tust du ja. Und noch eines darf ich sagen, das hat mich gestern auch bewegt, dass du zu mir gesagt hast, naja, und da habe ich den einen Text gemacht, also in der Art des Nouveau Roman, also Rob Grier, und das sind doch sehr genau beobachtete Texte. Also bitte ist das vielleicht von mir naiv jetzt, das weiß nicht. Und darf ich nur eines sagen? Ja. Und dann ist ja, führt ja diese Empathie auch dazu, dass du sozusagen als Schreibender die Rolle von dem einnimmst oder von der einnimmst, um sie darzustellen.
Aber ich bleibe dabei, selbstverständlich beobachte auch ich. Ja. Das heißt, selbstverständlich bin auch ich nicht vorurteilsfrei. Ja. Auch ich habe meine Vorurteile. Ja. Wenn dann einer daherkommt und ich denke, das ist so ein Spekulant, ein grauenhafter Kerl, steinreich, betrügt die Leute, dann beginne ich den zu beobachten. Es stellt sich dann zum Schluss heraus, dass es ein ganz freundlicher Zimmermann ist und nicht ein bösartiger Spekulant, auch keineswegs reich. Aber ich bleibe dabei, das Beobachten kann man nur mit einem Vorurteil. Das andere heißt Schauen. Etwas, was ich aus Ihren Filmen kenne. Das sind Filme, wo geschaut wurde und nicht beobachtet. Wir wollen mal jetzt mal rausfinden, wie der da so und so, sondern Spaziergänge mit der Kamera, Spaziergänge durch das Leben. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht vorurteilsfrei. Wer ist das schon?
Das Schauen ist ja so eine Sache, weil mich ja schon Stefan Troller ist ja Filmemacher und so weiter, und das ist so, dass natürlich die Kamera und das Filmische überhaupt, das ja heute allgegenwärtig ist und in Handys und überall stehen Kameras und so weiter, die prägen uns ja auch nicht, die Art der Wahrnehmung durch die Medialität, in unseren Wahrnehmungen. Allgegenwärtig. Weil ich natürlich eine Tendenz habe, durch meine Werke bedingt zu Performance und so. Und da hat mich einer gefragt, wie siehst du deine Performances, die du früher gemacht hast? Ich habe gesagt, eigentlich tut es mir leid, die habe ich so gemacht, da war ich so erfüllt und das hat alles gepasst. Und es war irgendwie kein Unterschied zwischen dem Akteur und dem Publikum und das war alles so. Aber eigentlich ist mir auch leid drum, dass das nicht eigentlich festgehalten wurde. Andererseits, ich würde aber heute für mich das alles viel zu viel festgehalten. Das ist so, dass uns ja das alles fast zumüllt. Aber das hat auch mit dem Überleben zu tun, natürlich hat das mit dem Überleben zu tun, naja.
Herr Troller, Sie sagten ja gestern Abend den schönen Satz, abfilmen ist ja besitzen.
Ist was?
Besitzen.
Ja, ja.
In Besitz nehmen.
Ja, in Besitz nehmen.
Ja, ja. Also das Verhältnis des Filmemachers zu seinem Objekt oder Opfer oder wie man das nennen will, ist ja ganz eigentümlich. Gemischt aus höchstem Respekt und der geheimen Überzeugung, dass man es hier eigentlich mit einem Schauspieler seiner selbst zu tun hat, einem Selbstdarsteller, dessen Selbstdarstellung man herauszulocken hat. Das ist ja eigentlich irgendwie demütigend. Also alles gleichzeitig. Es finden im Kopf des Filmemachers, während er mit einer Persönlichkeit so dreht, dass hoffentlich das meiste von dem, was dieser Mensch zu sagen hat, herauskommt, findet ja im Kopf des Filmemachers selber etwas ganz Eigentümliches statt. Indem er einerseits voller Respekt, voller Bewunderung, auch voller Neugier auf den anderen, auf ihn eingeht, andererseits dauernd darauf ausscheiden muss, kommt das auch an, was diese Person da von sich gibt? Ist das etwas, das unser Publikum interessieren kann oder das mich eigentlich wirklich interessiert? Du musst also dieses Gespräch dahin lenken, wo du es haben willst. Und das bedeutet auch möglicherweise, dass du die Realität dieser Person umbaust, veränderst, während du vorgeblich nach der Wahrheit strebst, bist du in Wirklichkeit darauf aus, ein überzeugendes Bild dieser Person zu kriegen. Das ist etwas anderes. Ich bin nicht so sicher, ob das bei der Autoren nicht auch so ist. Ja?
Sicher ist jede Literatur ist autobiografisch. Der Autor ist mit drin. Selbst wenn er eine fast wissenschaftlich recherchierte Biografie über Napoleon schreibt, alles belegt, alles recherchiert, fließt ein Stück von seinem Leben damit rein. Und ich kann mir vorstellen, dass das beim Film genau dasselbe ist. dass im Grunde genommen auch der Film, den der Film macht, ein Stück Autobiografie des Filmers ist.
Ja, also es findet, Gott, das ist alles ziemlich geheimnisvoll.
Aber ja, ist wirklich mystisch, man muss irgendwie sagen. So sehr man auch reflektiert, es ist letztlich durch, deswegen wieder mystisch, was da vor sich geht, die Transformationen und so, und wie die Tagesverfassungen sind, beziehungsweise länger angelegt es ist und dass es gelingt oder nicht gelingt.
Man ist aus, seine eigene Vorstellung zu verwirklichen im anderen Menschen. Du willst aus ihm herausholen, was dich betrifft. Ich glaube, dass wir alle geboren sind mit Vorstellungen von der Welt. Und wir lernen langsam, aber sicher, Papa, Mama, Schule und so weiter, das sind alles Vorstellungen, die wir zu realisieren suchen. Das Leben haut uns dann eine blutige Nase, die Vorstellungen werden nicht so, wie wir sie haben wollen. Die Filmerei oder so, wie ich sie handhabte, war eine dieser kindlichen Realisierungsmöglichkeiten, zurückzugehen zu dem, was das Kind will. Das heißt, die Welt zu seiner eigenen Vorstellung umzumodeln, auch die Leute, ja, zu dem zu machen, was sie haben. Sie sich nachher in ihren Filmen wiedererkannt. Das war ein sehr interessantes Thema. Ja. Manche waren hochbeglückt, vielleicht auch, weil sie sich ein eigenständiger wiedergefunden haben, als sie sich fühlten, ja. Andere waren höchst unzufrieden, weil sie sich unausgeschöpft vorkamen und so weiter. Die meisten waren ziemlich zufrieden. Warum? Auch weil einer unserer frühesten Träume ist, dass wir uns in unser eigenes Bild verwandeln. Unsere Selbstdarstellung, wir sollen selbst unsere Selbstdarstellung werden. Dass diese Möglichkeit vermittelt einem, auch dem Opfer oder wie man es nennen will, der Film. Ja.
Das zuletzt habe ich nicht verstanden. Entschuldigung. Das zuletzt habe ich einfach, ich höre manchmal nicht zu.
Ich dachte, dass jeder Mensch von Kindheit aus den geheimen Wunsch, also wir haben halt viele geheime Wünsche, einer von sich selbst zu Bild zu verwandeln. Ja. Und ich gebe ihnen die Möglichkeit, indem ich sie abfilme.
Sozusagen das narzisstische Motiv.
Also eines der Motive, warum die Leute mittun, ist, weil sie sich selber bei diesem gefilmt werden in ihr eigenes Bild verwandeln können. Und das ist wie wenn man gemalt wird oder so, nicht wahr? Damit ist es ja eine Erhöhung, eine Vergöttlichung der eigenen Persönlichkeit. Das ist alles drin. Und der Filmemacher selber ist irgendwie Gottvater, der diese Schöpfung, Neuschöpfung oder was immer es ist, vollbringt an dem anderen Menschen. Das ist auch höchst befriedigend.
Und mit der Selbstdarstellung, es ist ja beim Schreiben, Schreiben ist auch immer ein Stück Schauspielerei, nicht körperliche. Ich werde, wenn ich einen Menschen beschreibe, mit ein oder zwei, drei Sätzen, werde ich zum Schauspieler. Ich ziehe den Bauch ein und versuche, so zu sitzen, wie der sitzt, oder so. Ich stehe auf beim Schreiben, gehe hin und her und versuche, so zu gehen, wie der geht. Nicht, dass ich das dann beschreibe, aber um ihn zu fühlen, um meine Figur körperlich zu fühlen, ich werde beim Schreiben auch zum Schauspieler und benütze die Schauspielerei als Hilfsmittel, um mir ein Bild machen zu können von diesem Menschen, der dann vielleicht nur ein einzelner Satz in der Geschichte ist. Schauspielerei ist ein sehr eitles Geschäft. Es mag ehrgeizigere Schriftsteller geben und weniger ehrgeizige und gibt auch solche, die überhaupt nicht ehrgeizig sind. Einen uneitlen Schriftsteller, eine uneitle Schriftstellerin habe ich noch nie angetroffen. Und die Eitelkeit ist sogar ein Produktionsmittel. Mhm. Ist nötiger.
Ja, ja. Die Leute stellen auch ihre Schwächen zur Schau, solange man nur von ihnen redet.
Darf ich nur einen Gesichtspunkt da sagen? Ist ja so, dass wir sprechen eigentlich vom Schriftsteller oder Künstler als Stehenden oder Gehenden oder Sitzenden. Es gibt ihn natürlich auch im Liegen und im Schlafzustand. Ich habe selber so an meinen Wänden, da schaut es eigentlich wie bei einem Sandler aus, weil da habe ich auch meine Träume und so weiter. Und das geht ja sofort weg, wenn man es nicht nur festhält. Und das sind ja Spannungsträume und so weiter. Und das schreibe ich mir dann halt alles so auf. Und das Liegen ist schon eine befruchtende Position insgesamt, schriftstellerisch auch. Schriftliegerisch, kann man sagen. Ja, das wollte ich nur zur Körperlichkeit und beziehungsweise zum Erleben dessen, was du jetzt mit, also für den sitzenden und stehenden Part dargestellt hast.
Ja, das eine Wort, das bisher noch nicht gefallen ist, ist Liebe. Mhm. Also ich kann immer nur von meinem Beruf reden. Nein, ich kann auch von anderen reden, aber in diesem Zusammenhang. Es findet ja ein Liebeswerben des Filmemachers um die Person statt und die Aufforderung, wieder geliebt zu werden. Als Porträtist, also Leonardo da Vinci wollte von Mona Lisa geliebt werden. Ja, deswegen hat er sie so schön gemalt. Wir waren immer wieder konfrontiert mit dem Problem, dass die Leute natürlich als mehr aus einem Stück und so weiter sich darstellen wollten. Und wenn man dies bereit war zu übernehmen, so wurde einem diese Liebe geschenkt, auf die man aus war. Hat man diese schweigende Übereinkunft der Liebeswerbung durchbrochen, indem man auf dunkle Punkte in der Persönlichkeit der anderen eingegangen und so weiter, dann wurde es schwierig. Und die Leute haben dann manchmal, ich denke an Woody Allen oder so, ganz sauer reagiert und oder auch den Dialog abgebrochen oder so. Ja. Trotzdem empfand ich dieses Werben um die Liebe des anderen, des Darzustellenden und die Gegenliebe, die man dann von ihm bekommt, und das findet ja tatsächlich statt, als das immer wieder in allen Lehrbüchern über unser Metier verschwiegene Grundmuster dessen, was da eigentlich passiert. Also das, glaube ich, muss man erwähnen. Und das andere Wort, das auch hier noch nicht erwähnt wurde, glaube ich, ist das Wort Realität. Inwieweit sind wir mit Realität befasst? Inwieweit suchen wir Realität? Und inwieweit suchen wir auch ganz wie das Kind, die Realität für uns zurechtzubiegen, zurechtzumodeln, damit sie so wird, dass sie uns befriedigt. Ja. Dokumentarfilme gelten als Darsteller der Realität. Ich empfand das schon immer als Verlogenheit. So fand es nicht wirklich statt, aber man musste so tun. Gegenüber dem Sender, gegenüber dem Publikum. Es war von uns erwartet, dass wir von der sozialen Realität oder gesellschaftlichen Realität und so weiter sprachen. Während wir in Wirklichkeit von unserer eigenen Realität sprachen und von der Personen, mit der wir in diesem Moment zu tun hatten. Und diese Realitäten haben mit der Realität, falls sie nun überhaupt existiert, sehr wenig zu tun. Und mein Lieblingssatz, mit dem ich immer gerne schließe meine Erörterungen, ist, dass Eingang der Universität, also der Filmabteilung der Universität von Kalifornien, steht das Wort Reality ends here.
Sehr gut. Übrigens zur Liebe noch. Einer der letzten Sätze, die Robert Walser noch geschrieben hat, bevor er das Schreiben gänzlich aufgegeben hat, wirklich gänzlich keinen Buchstaben mehr benutzt. Einer der letzten Sätze, die er noch aufgeschrieben hat, hat geheißen: Ein Schriftsteller, der die Welt nicht liebt, ist verloren. Und im Zusammenhang mit seinem harten Entscheid, fertig mit Schreiben, ist das ein umwerfender Satz.
Wobei ja der Hasch auch eine Liebe ist.
Ja, natürlich.
Ja.
Natürlich, ja. Ob sie auch einen Film gemacht hätten über Jean-Marie Le Pen.
Ach ja, aha. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht, ja. Ich habe einen Film mit einem Neonazi gedreht. Ja, die Lust und Fähigkeit, die man mit der Zeit gewinnt, andere Leute über die Kamera fertig zu machen, ist natürlich auch ein Lustgefühl, dass man sich ungern versagt.
Herr Koller, man kann auch über Hass oder Verachtung sich einem Menschen nähern, oder?
Ich bin schwer, Sie müssen verzeihen, ich bin ein bisschen schwerhörig. Ja, was war die Frage?
Man kann auch über Hass oder Verachtung sich einem Menschen nähern.
Ja, absolut. Natürlich. Aber das ist doch ein negatives Gefühl. Aber insoweit Hasch eben die Unzufriedenheit mit der Unzulänglichkeit der Beziehung ist. Man hascht, weil man von anderen nicht genug Liebe kriegt, obwohl man bereit ist, sie ihm zu geben. Ja? Diese Art von Hasch kann natürlich sehr fruchtbar sein. Ja? Aber der allgemeine Hasch der Le Pen auf dieser Welt und so weiter ist natürlich total unfruchtbar. Ja? Und ich habe das ja auch, ich habe Le Pen schon vor 40 Jahren kennengelernt, aber ich habe ja die Le Pen unserer Welt auch in Österreich 1938 kennengelernt und die waren nicht so anders, ja. Und warum? Woher dieser Hasch kam, das ist ja eine Sache, mit der ich mich auch als psychologischer Filmemacher zu befassen hatte, ja. Immer aus Angst. Da ist immer eine Lebensangst drin. Und welche Angst es ist, ist, glaube ich, die Angst der emotionalen Unzulänglichkeit. Das heißt, nicht genug zu fühlen. Lieber Hasch fühlen als gar nichts fühlen. Ja? Mhm. Damit haben die Nazis wunderbar gearbeitet. Die Angst, nicht mehr zu fühlen, vor allem in unserer modernen Welt, wo das Gefühlsleben ja eigentlich nicht mehr offiziell gefragt ist oder anerkannt, außer in Romanen. Aber sonst ist es ja ersetzt durch Kommunikation. In dieser Welt ist die Angst, keine eigenen Gefühle mehr zu haben, was ja bedeutet, keine eigene Persönlichkeit mehr zu haben, im Anwachsen. Und darauf beruht dann, glaube ich, auch die Gefahr, dass Hasch sich so auf der Welt verbreiten kann.
Hass auch beim Schreiben, Herr Bixtel, Herr Pilar, für Sie eine Emotion, die Sie schreibend erarbeiten, oder ist das etwas, was Sie für sich außen vor gehalten haben?
Hass.
Sie haben so viel geschrieben, ich merke, Sie sind jetzt gerade alle Bände.
Mit so verschiedenen Grundeinstellungen und so, das ist ja doch eine ziemliche Bandbreite, was ich da schreibe, und vor allem nicht dann so linear schreibe, nicht. Das ist dann irgendwie, sind ja dann eben entsprechend amortierte Ergebnisse dann. Bitte, aber das hat beantwortet jetzt nicht die Frage der Grundeinstellung des Hasses. für mich spielt das einfach ethisch doch. Also ich glaube nicht jetzt die Gesetze der Welt erkannt zu haben, aber doch geht es mir darum, dass letztlich ein versöhnender, also ein versöhnender Eindruck, also auch wenn das über Spannungen und so weiter und widersprüchlich läuft, aber dann letztlich doch vielleicht das bleibt, um also ich bin schon pathetisch, wenn ich das sage, also um die Welt besser zu machen oder um sie, um das Verstehen zueinander besser zu machen. Also diese Haltung, also ist nicht in der pathetischen Größe irgendwie, dass ich da auf den Schütterkluft kriege oder was, aber doch, es geht mir schon darum. Ja. Also eigentlich nicht um das dann. So ist direkt. Es sei denn, Entschuldigung, es sei denn, naja, es ist eben ein Moment, also sozusagen das Kontrastmoment drinnen. Da muss ich aber dazu auch vorher beobachten, das, wie dann also Hass ist. Das muss ich dann schon als Voraussetzung machen, dass ich es glaubwürdig schreiben kann.
Ja, ich könnte jetzt,
Entschuldige.
Ich bin völlig einverstanden mit der Aussage, mit dem Hass. Ich könnte jetzt kein Beispiel finden, ich müsste es konstruieren. Aber es gibt noch einen anderen Ausdruck, das ist Trotz. Und das habe ich immer, das habe ich für mich immer empfunden. Es sind viele Trotz-Sachen drin beim Schreiben. Erstmal erste Reaktion beim Schreiben, beim Anfang zu schreiben, ich bin dagegen. Gegen was auch immer, aber ich bin dagegen. Ich bin nicht der, der glaubt, dass ich bin. Trotzig. Die Tante, die dem kleinen Peterli über die Haare streicht und sagt, du bist ein ganz Lieben, der stampft auf den Boden und sagt, nein, ich bin ein ganz Böser.
Ja.
Trotz.
Ist doch so, ja.
Und ich verspüre diesen Trotz immer beim Schreiben. Ja, wenn mir Venedig einfällt, ist es zuerst mal ein Ärgernis. Und es ist saublöd, dieses Venedig. Und dann, das merkt der Leser nicht, die Sätze werden rausgestrichen zum Schluss, wenn ich dann endlich Venedig liebe. Aber die Triebfeder ist Trotz. Die Triebfeder ist, ich bin ein anderer. Die Triebfeder ist, die Schweiz ist scheiße. Und ich mag dieses Land nicht. Ich bin halt jetzt mal da, jetzt bleibe ich halt da. Aber ja, das gehört dazu. Schreiben. Ich habe mir nie die Illusion gemacht, auch in meinem politischen Schreiben, dass ich damit die Welt verändern könnte. Also die Welt der Menschen verändern könnte. Aber ich kann mir erstmal für mich und vielleicht für zwei, drei Leser eine andere Welt vorstellen. Eine ganz andere. Die nicht so ist wie diese, sondern eine ganz andere ist. Auch da ist dieser Trotz drin und dann gibt es das allerletzte. Es gibt diese berühmte dumme Frage nach einer Lesung. Wenn das hier und da vorkommt, dass nach einer Lesung ein einfacher Mann fragt, warum schreiben Sie, lacht das ganze Publikum. Das ganze Publikum weiß, das ist eine dumme Frage. Es ist keine dumme Frage, es ist eine die Frage schlechthin. Es ist eine sehr gescheite Frage, weil es keine Antwort gibt dafür, außer noch einmal trotz. Außer wenn mich ein Kind fragt, warum schreiben Sie, dann fällt mir als erstes ein, ja, richtig. Man könnte es ja auch lassen. Es muss ja nicht unbedingt sein. Und dann kommt das nochmal trotz, dann kommt das Befreiende, aber ich mache es halt trotzdem.
Nun gut, das führt mich zur Selbst.
Noch ein Satz. Ich beharre darauf, dass wir berechtigt sind, dass wir Schriftsteller, Schriftstellerinnen berechtigt sind, Unnützliches zu tun. Ich drehe durch, wenn Leute von der Nützlichkeit der Literatur sprechen. Wenn zum Beispiel Gemeinden Leseförderung betreiben. Der rechtsbürgerliche Gemeindepräsident hält dann eine Rede zur Eröffnung der neuen Gemeindebibliothek und sagt, ich sage lesen, lesen, lesen. Lesen bildet, Kinder lesen, lesen. Wenn die erfolgreich wären, würde das Bruttosozialprodukt innerhalb von ein paar Wochen total zusammenbrechen. Leser sind Träumer. Leser stolpern über die Straße, haben immer noch Tolstoi im Kopf und kommen im Verkehr um. Leser kommen zu spät. Wenn sich drei Leute für einen Managementposten bewerben und der Personalchef mit ein paar anderen die drei gleichwertigen Kandidaten einlädt zu einem Gespräch und dann persönliches Fragen, also was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Der erste sagt, ich gehe fischen. Der zweite sagt, ich bin ein leidenschaftlicher Bergsteiger und wandern, schwimmen. Der dritte sagt, ich lese. Ich lese 2 bis 3 Bücher in der Woche. Der dritte bekommt in keinem Betrieb dieser Welt diese Stelle. Denn Leser sind Querschädel. Leser reklamieren über Kleinigkeiten. Leser sind nicht teamfähig, weil sie in sich selbst versponnen sind. Es ist doch eine ganz gewöhnliche Lüge der Gesellschaft, die Leserförderung macht. Hätte diese Leserförderung Erfolg, sie müsste aus wirtschaftlichen Gründen, müsste das Lesen verboten werden. So ist es. Und an diesem Geschäft beteilige ich mich sehr gerne.
Darf ich dem komplett widersprechen?
Sehr gerne.
Meine Angstbesessenheit, geradezu Neurose, als junger Mann war, Lesen als Lebensersatz, dass man liest, anstatt zu erleben, dass man im Buch ihre Vorlieben, ihre Lieben, ihre Erlebnisse nachvollzieht, anstatt sie selbst zu leben. Sie leben davon. Aber für uns kann das einen großen Schaden bedeuten.
Ja. Schön.
Ich habe das, für mich war, ich weiß nicht, ob das das Publikum hier in dem Zusammenhang interessiert, aber für mich war das Bild die Erlösung vom Wort.
Die Erlösung vom Wort.
Ja, ich musste vom Wort weg. Das Wort war Lebensersatz. Das Bild war Lebenswiderspiegelung. Da warst du schon ein bisschen näher dran am Leben, ja? Und ich glaube, dass das einer der Hauptantriebe dieser Arbeit war. Das andere, was ich gerne noch erwähnt hätte, wenn mir es jetzt wieder einfällt, ja, dem Kind, ich komme immer wieder aufs Kind zurück, denn wir beruhen ja. Dem Kind ist das Leben ein unbegreifliches Chaos, ein erschreckendes Chaos. Nur Mutti und Vati können dem ein bisschen dich davon ein bisschen abschirmen. Ja, das Leben ist ein Chaos. Die Lebensdarstellung im Buch oder im Film oder so bedeutet Bändigung des Chaos, Sinngebung des Sinnlosen, das das Leben doch für viele darstellt. Also für mich, da kommt ja auch das bisher noch nicht genannte Wort Kunst ins Spiel. Die Umwandlung des chaotischen Lebens in Kunst, das heißt in Sinn, ist ja einer unserer Hauptantriebe und war, glaube ich, für mich der Hauptantrieb der ganzen Filmerei überhaupt. Lebensangst war nicht nur seit der Emigration, aber auch wegen der Emigration mein Hauptgefühl oder wie man das nennen will, Lebensangst. Ja. Ich konnte, indem ich abfilmte, diese Realität entschärfen, mir zu eigen machen und durch die Umwandlung, die eben in jedem künstlerischen Gehirn stattfindet, zu Kunst, zu einer Art Kunst machen. Ich will mich da nicht aufwerten, ja. Aber das, was wir machten, war eine Art von Umwandlung des Lebens in Kunst und damit Entschärfung seiner Bedrohlichkeit. Und das.
Also ästhetische Ordnung herstellen.
Ja. Da, wo eigentlich doch keine ist, baut Sie als Autor und ich als Filmemacher, wir bauen eine Art Ordnung in das Leben ein, das sie nicht eigentlich hat. Und das hilft uns zum Überleben, innerlich.
Das darf ich als Zeichner schon sagen, als Zeichner, der auch zeichnet. Also, weil ja tatsächlich, ich habe es zuerst gesagt, nicht, dass es ja auch dann ein ganz anderer Zustand ist, also vom Bewusstsein her, also, beziehungsweise vom Bewusstseinsverlust her. Aber es ist halt so, dass da solche Strichbündelungen dann entstehen und dann eigentlich aus diesen Strichverdichtungen und Konturierungen und so weiter dann der Versuch ist, also dann doch Formen herauszuentwickeln, wie immer. Das ist ja so eine Variation von Ihnen Gesagten.
Ich erlebe das ganz einfach in meinem Arbeitszimmer. Das Fernsehen kommt für irgendein Interview, wo sie dann nur den ersten Satz nehmen. Immer den ersten Satz. Aber einem zweieinhalb Stunden belästigen. Etwas allerdings habe ich sehr gern bei diesem Fernsehen. Ich habe eine scheußliche Unordnung in meinem Arbeitszimmer. Und dann kommt das Fernsehen und räumt auf, nämlich nur mit der Kamera. Die stellen die Kamera hin, drehen das Interview, gehen wieder. Und meine Frau, die nie in mein Arbeitszimmer kam, das liegt nicht zu Hause, das liegt in der Stadt drin, wenn die das dann am Fernsehen gesehen hat, hat sie gesagt, du sagst immer, du hättest so eine Sauordnung in deinem Büro. Das ist ja wunderbar aufgeräumt. Und es ist einfach die Ästhetik des Bildes.
Absolut.
Die Sauordnung wird da romantisiert, ist wunderschön farbig. Und ich bin zufrieden und verschiebe das Aufräumen auf den übernächsten Monat.
Aber das künstlerische Werk ist ja das Ordnung machen.
Natürlich,
ja.
Klar.
Ja.
Und das macht auch die Literatur. Ja. Es gibt wunderschöne Bücher, die man genießen kann, auch in Traurigkeit genießen kann, über Konzentrationslager. Das ist auch etwas, wo immer wieder Schriftsteller, wo sozial engagierte Schriftsteller, wo ein Emil Zola drunter gelitten hat, dass halt Literatur letztlich immer tröstlich ist. Und dass die Erzählung der Roman über Erlebnisse, Konzentrationslager, so schrecklich dass das ist, dass man, indem man es erzählbar macht, kommt dieses Körnchen Trost rein, das eigentlich da wirklich keinen Platz hat. Und es ist halt da, ja. Man muss sich damit abfinden als Autor, dass Literatur tröstlich ist.
Ich hatte dann eine wichtige Erfahrung im Krieg gemacht, als ich meine Erlebnisse nach Hause schrieb, ja, indem ich sie zu Kurzgeschichten verarbeitete, anstatt die Realität wiederzugeben, habe ich das Ding mehr in den Griff bekommen. Es war mehr Selbstrettung, Selbstrettung drin, als hätte ich einfach wiedergegeben, was man so erlebt hat. Ja. Und das ist auch einer der Hauptantriebe, glaube ich, der künstlerischen Leistung. Selbstrettung. Ja, ja.
Ja, das war gestern auch überzeugend, der Gespräch mit dem Felix Mitter, eben sozusagen als Veranschaulichung dessen, was Sie jetzt wieder gesagt haben. Nicht? Gestern, nicht? Also, wie Sie sozusagen nicht die Realität abbilden, sondern eine Geschichte draus machen.
Ja, ja.
Und ich glaube, mit einem schöneren Wort als der Selbstrettung im Überleben des Lebens können wir eigentlich jetzt gar nicht enden. Vielen herzlichen Dank Ihnen dreien, Herr Bixel, Herr Troller, Herr Pilar. Es war, und Sie geben mir sofort und auf der Stelle recht, der erste Höhepunkt von Sprachsal. Vielen herzlichen Dank. Mhm.